Ich möchte ein Wort lesen vor dem Gebet, und zwar Psalm 77. Psalm 77 von Vers 4. Denk ich an Gott, so muss ich seufzen. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hältst mir die Augenlider offen, und ich bin voll Unruhe und kann nicht reden. Ich überdenke die Tage der Vorzeit, die längst entschwundenen Jahre. Ich denke bei Nacht an mein Saitenspiel. Ich sinne in meinem Herzen nach, und es grübelt mein Geist und fragt, wird der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder Gnade üben? Ist seine Güte für immer erschöpft? Sind seine Verheißungen abgetan für alle Zukunft? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Oder im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Da sagte ich mir, das bekümmert mich schmerzlich, dass das Walten des Höchsten sich geändert hat. Ich will gedenken der Taten des Herrn, will gedenken deiner Wunder von der Vorzeit her, will sinnen über all dein Tun und deine großen Taten erwägen. O Gott, erhaben ist dein Weg. Wo ist eine Gottheit so groß wie du, o Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht an den Völkern bewiesen, hast dein Volk erlöst mit starkem Arm. Die Kinder Jakobs und Josefs, als die Wasser dich sahen, o Gott, als die Wasser dich sahen, erbebten sie. Auch die Tiefen des Weltmeeres zitterten. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. In den Psalmen wird ja jede Lage, in die ein Mensch hineinkommen kann, beschrieben. Jeder Psalm und noch in jedem Vers kann schon ein neuer Gedanke, eine ganz neue Situation zu Worte kommen oder beschrieben worden sein. Aber irgendwie ist das gesamte Leben eines Menschen mit all seinen Höhen und Tiefen, mit dem, wodurch wir zu gehen haben, beschrieben worden. Und wenn ein Mensch in Not gerät, wenn er in eine aussichtslose Lage kommt, dann wird er sicher nicht im ersten Mose lesen. Er wird die Psalmen aufschlagen und einen Rat von Gott erbitten, und irgendwie und irgendwo wird er ihn finden. Männer Gottes, David und andere, mussten verschiedene Wege gehen, Wege, die vielleicht du und ich gehen müssen, ohne dass wir sie gehen wollen. Und Gott hat einen bestimmten Zweck damit, ohne dass wir es gleich begreifen. In den Psalmen werden die großen Taten Gottes beschrieben, genauso die innere Verzweiflung eines Menschen, der von Gott gesegnet, aber dann durch Prüfungen hindurchzugehen hat. Hier finden wir auf all unsere Lagen und Situationen eine Antwort. Und wenn wir den einen Vers hier lesen, Vers 7, ich denke bei Nacht an mein Saitenspiel. Es gab eine Zeit, da hat der Psalmist nicht an das Saitenspiel gedacht, sondern er hat das Saitenspiel getan. Er hat auf den Saiten gespielt. Jetzt aber denkt er an die herrliche Zeit zurück, an das Singen und an das Spielen. Aber im Moment singt er nicht, im Moment spielt er nicht. Er denkt nur an die gesegnete Zeit zurück, als er gesungen, als er gespielt hat. Jetzt grübelt er, jetzt denkt er nach und kommt sogar zu dem verzweifelten Ausspruch und sagt, hat das Walten Gottes sich geändert? Das war die Frage. Nein, das Walten Gottes hat sich nicht und wird sich nicht ändern. Aber deine und meine Situation, die kann sich ändern. Und plötzlich verstehen wir die Wege Gottes nicht mehr. Daher sagt auch Paulus im Römerbrief, wie unbegreiflich sind deine Wege, o Herr, und unerforschlich deine Gerichte. Gott führt uns, vielleicht dich und mich, Wege, die wir absolut niemals wieder gehen würden. Er führt dich Wege, er führt mich Wege, über die wir den Kopf schütteln und sagen, wie war das möglich? Am Ende unserer Reise werden wir feststellen, dass Gott mit allem einen Sinn und Zweck verfolgt hat. Und wenn es der war, uns von uns selber zu befreien und ganz auf die Gnade angewiesen zu sein, vielleicht um anderen zu dienen, um ihnen helfen zu können, nicht von oben herab, sondern wie der Psalmist sagt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Nun möchte ich zu diesem Wort, auch wenn es noch Einleitung ist, ein zweites lesen, das uns vor einer Woche zu einem großen Segen geworden und auf das der Herr direkt geantwortet hat. Jesaja 51 von Vers 3. Den Trost hat der Herr für Zion, Trost für alle seine Trümmerstätten, und er wird seine Wüstenei zu einem Paradies machen und seine Steppe zu einem Gottesgarten. Jubel und Freude wird sich in ihm einfinden. Danklied und Saitenspiel. Wenn wir diese beiden Bibelstellen jetzt miteinander vergleichen und sie auf einen Nenner bringen, dann haben wir in dem Psalm die Erinnerung an das, was Gott in den herrlichen Zeiten getan hatte. Und wir haben hier im Propheten Jesaja die Verheißung, dass er neu segnen, dass er aus der Wüstenei ein Paradies, aus der Einöde einen Gottesgarten machen und dass er Jubel und Freude in ihm schaffen und Danklied und Saitenspiel wieder da sein wird. Und ich habe mich über dieses Wort innig gefreut und nahm es als eine Verheißung, die uns ganz direkt trifft und auch für uns gemeint ist. Und wir waren mit der Predigt zu Ende und ganz kurz im Gebet. Und es kam ein herrlicher Gesang, zwei Strophen in einer anderen Sprache und dann auch in unserer Sprache. Und die Übersetzung, die auch gegeben wurde durch den Geist Gottes, lautet: Was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört, lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Das war für mich und für uns alle ganz gewaltig. In der zweiten Strophe heißt es: Drum preiset dich meine Seele, drum preist dich Herz und Mund, weil wir im Glauben sehen, was du uns tatest kund. Das war gewaltig. Wir haben es nicht nur akustisch gehört, sondern die vom Geist Gottes erfüllte Atmosphäre miterlebt und unsere Herzen sind mit Dank erfüllt worden. Wenn wir auf uns selber schauen, dann könnten wir sagen: Herr, nimm wen du willst und tue, was du tun möchtest, aber lass mich in Ruhe. Und dann plötzlich kommt nach der Predigt dieses Wortes aus Jesaja 51 der Zuspruch durch den Geist: Was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört, lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Wir haben nicht Deutungen, wir haben nicht Meinungen, wir haben sein Wort gehört. Und sein Wort, seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und wir haben nicht vergeblich gehört, sondern es ist uns durch den Geist aufgeschlossen und verklärt worden. Ihr mögt sagen, sieht oder der Einzelne oder alle schon etwas davon. Im Glauben sehen wir die Vollendung der Brautgemeinde Jesu Christi. Gott hat es verheißen. Er wird es tun. Wir kommen vielleicht noch mit anderen Bibelstellen auf das Thema zurück. Lasst uns jetzt aufstehen und gemeinsam beten und Gott darum bitten, dass er seinen Segen geben möchte. Lasst uns die Häupter beugen und auch die Herzen, so Gott uns dazu Gnade schenkt. Himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam vor dein heiliges Angesicht und bitten dich, nimm diesen Gottesdienst in deine Hände unter die Leitung deines Heiligen Geistes. Möge das, so spricht der Herr des Wortes, nicht nur an uns ergangen sein, mögen wir zu denen gehören, die die volle Auswirkung des Wortes miterleben, Anteil daran haben und zur Vollendung gelangen. Geliebter Herr, vergib alles, was dir nicht wohlgefällig ist. Bedecke du mich und uns mit deinem teuren Blute. Heiland, möge der Feind jedes Anrecht verloren haben an mir und an allen, die dein Wort hören. Möge dein Sieg, o Gott, in der Tat offenbar werden und stärke heute unseren Glauben. Nimm alle Gedanken, die uns zerstreuen und ablenken könnten, gefangen unter den Gehorsam deines Willens, o Herr. Wir sind nicht tüchtig dazu und ich am allerwenigsten. Deshalb bitte ich dich um Hilfe, um Gnade. Nimm uns ganz gefangen. Offenbare du dich in einer Weise, dass alle deine Gegenwart verspüren und erleben. Mach uns eins in dir, unserem Herrn und Erlöser. Nimm alles, was gegen dich oder gegeneinander gerichtet sein könnte, aus unserer Mitte, aus unseren Herzen, aus unseren Gedanken. Mach uns zu neuen Menschen, gereinigt und gewaschen in deinem Blute, du Lamm Gottes, geheiligt in deiner Wahrheit, geleitet durch deinen Geist. Und dir befehlen wir diese Versammlung an. Rette die Verlorenen, befreie alle, die belastet sind, und heile alle, die krank sind. Verherrliche du deinen Namen in der Weise, wie du es tätest, wenn du sichtbar hier sein könntest. Heiland, ich bitte dich, sei uns gnädig und offenbare du dich in mächtiger Weise. Dir sei Dank und Anbetung in Jesu Namen. Amen. Ich bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt, glauben können, wie es im Worte Gottes niedergeschrieben wurde. Denn das ist der Glaube, den Gott mit einer Antwort belohnt. Er belohnt nicht irgendeinen Glauben, sondern den Glauben, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Davon lesen wir im Juda im 3. Vers. Da geht es um den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Und für diesen Glauben sollen wir einstehen, sollen wir kämpfen, daran sollen wir festhalten. Und dann wird sich erfüllen, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn der Mensch noch einen Ansatzpunkt für eine Hoffnung hat, dann setzt der Glaube noch gar nicht ein. Erst da, wo menschlich auch der Ansatzpunkt für die Hoffnung geschwunden, wenn der Arzt den Kopf schüttelt und sagt, hier sind wir mit unserer Kunst am Ende. Wenn die Menschen auch nicht mehr ein Strohhalm bleibt, an das er sich klammern, in das er seine Hoffnung setzen, sondern dass er aus einer Hoffnung, die ja einen Ansatzpunkt irgendwo noch hat, hinüber transportiert werden kann in den Glaubensbereich, der überhaupt nichts sieht, überhaupt keine Hoffnung mehr hat. Und dann erfüllt sich, was wir in Römer 4 von Abraham lesen. Da, wo nichts mehr zu hoffen war, dieser Satz wird manchmal sehr leicht übersehen. Da, wo nichts mehr zu hoffen war, hielt Abraham im Glauben an der Verheißung fest, um der Vater vieler Völker zu werden. Was war es? Nicht eine Hoffnung, die noch im Herzen eines Menschen irgendwie versprechen könnte, dass die Sache in Ordnung geht, sondern die Hoffnung ist ihm genommen worden, damit er ausschließlich ganz und gar in den Glaubensbereich hinübergenommen wird. Und das gezwungenermaßen durch die äußeren Umstände. Hätte Gott die Verheißung, die er Abraham gab, in der Zeit erfüllt, als menschlich noch eine Hoffnung dafür bestanden hätte, dann wäre zwar die Erfüllung der Verheißung da gewesen, aber das Wunder des Glaubens oder das Erfülltwerden der Verheißung hätte nicht ein solches Gewicht gehabt. Und manchmal meinen auch wir, dass Gott verzögert, er sollte schneller handeln und ihr wisst, was dabei herauskommt. Ein selbstgemachter, nach eigenem Willen produzierter Ismael und mehr nicht. Wenn wir aber abwarten können, bis es zu einer unmöglichen Situation kommt, wo selbst der letzte Hoffnungsschimmer schwindet und den Strohhalm, den du ergreifen wolltest, den hast du mit runtergezogen, er hat dich nicht raufgezogen. Mit der Hoffnung können wir nicht den Glaubensbereich beschreiten. Wenn du noch ein wenig Hoffnung hast und denkst, nun gut, ich werde das probieren, werde das mal sehen, wie es geht, dann kannst du dir ganz getrost sagen lassen, dass du den Glaubensweg noch nicht beschritten hast. Der Glaubensweg ist ein Weg, der über jede menschliche Hoffnung hinausgeht. Ein Weg des Glaubens, das Wort selber drückt es ja schon aus. Und wir sehen es bei Maria. Sie sagte, wie soll das überhaupt geschehen? Wie kann das möglich sein? Ich weiß von keinem Manne. Und der Engel spricht, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Das war die Antwort. Nicht ein gut gemeinter Rat, tue es so oder tue es anders, sondern ein von Gott gegebenes Wort, eine von Gott gegebene Verheißung zieht das Handeln Gottes entsprechend der Verheißung zu der bestimmten Stunde nach sich. Und dann heißt es, o selig, die du geglaubt hast. Was war es? Der Glaube, dass das Unmögliche möglich wird. Bei einer Glaubensheilung haben die Menschen gesagt, ich nehme an, als das Dach aufgedeckt wurde und dieser Gelähmte zu den Füßen Jesu niedergelassen wurde und dort seine Heilung und seine Vergebung bekam, sprachen die Menschen zueinander. Unglaubliches haben wir heute gesehen. Was war es? Aus dem Bereich des Möglichen hinaus. Denn der Bereich des Möglichen ist menschlich und der Bereich des Unmöglichen ist göttlich. Und da, wo wir aus unserem Bereich, aus unserem Können, aus unserer Hoffnung herausgenommen werden müssen und manchmal mit Gewalt, da setzt der Glaube und nach dem Glauben das Wirken Gottes und durch das Wirken Gottes die Erfüllung seiner Verheißungen ein. Also in dieser letzten Zeit müssen wir zu dem Glauben zurückerstattet werden, in dem die Gemeinde am Anfang stand. Und wir alle kennen die Predigt. Bruder Branham hat sie hier in Zürich gehalten. Er hat sie in Karlsruhe gehalten. Und er hat sie in den Vereinigten Staaten an einigen Orten gehalten. Die Predigt aus dem Propheten Joel, das Wort: Ich werde wieder erstatten, spricht der Herr. Ihr alle kennt dieses Wort, ist wohl Joel Kapitel 2, der letzte Teil. Wir alle haben die Botschaft jahrelang gehört. Jetzt sollen wir die Unmöglichkeit unserer eigenen Lage erkennen und auch unsere eigene Ohnmacht, Menschen zum Herrn zu führen, unsere eigene Ohnmacht, Menschen zu heilen, Menschen zu retten, überhaupt eine Situation zu ändern, dass wir unsere völlige Ohnmacht eingestehen, Konkurs anmelden, den Bankrott erklären und sagen: Herr, die Hoffnungen, die wir hatten, und jetzt Hand aufs Herz, ihr Brüder und Schwestern, die ihr nicht nur 2, 3 Jahre, sondern 20, 30 und mehr Jahre dem Herrn folgt. Hand aufs Herz, sind nicht immer wieder unter dem Volke Gottes neue Hoffnungen geweckt worden? Hat man nicht immer wieder etwas am Leben erhalten wollen mit Hoffnungen ganz gleicher Art, wie immer sie gewesen sein mögen? Aber damit kann man keine Gemeinde am Leben erhalten. Das Leben kommt aus dem Worte und der Glaube kommt aus der Predigt des Wortes. Und darin ist dann unser Anker festgemacht worden. Im Moment geht ja wieder eine Sache durch die Länder, das Neueste, dass der Russe im August einmarschieren wird. Und Leute machen einander Angst und sagen, es war eine Weissagung vom Herrn. Ich kann und will es nicht beurteilen, Gott hat mich nicht dazu gesetzt. Aber wenn man die Dinge bis ins Haus aus einem anderen Lande getragen bekommt und es geht durch die Kreise des vollen Evangeliums, dann fragen wir uns, was soll dadurch erreicht werden? Soll eine Panikstimmung gemacht werden? Was soll gemacht werden? Der Wille Gottes wird und muss geschehen. Alles, was im Plan Gottes bestimmt ist, werden wir nicht abhalten können. Und wir machen den Leuten keine Angst vor irgendeinem irdischen Feind. Der Russe ist nicht unser Feind. Ich habe viele Freunde in Russland. Es sind unsere Freunde. Es ist die Politik, die Menschen zu Feinden macht. Und es ist Satan, der Beherrscher dieser Welt, der alles durcheinander bringt. Wir als Gottesvolk brauchen nicht momentane Spritzen, die uns irgendwie auf die Beine bringen sollen. Wir brauchen eine göttliche Antwort. Wir müssen im Geiste aus dem natürlichen Hoffnungsbereich genommen und durch den Glauben hinaufgehoben werden in den unmöglichen, aber bei Gott möglich gemachten Bereich des Glaubens, in dem die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Wenn du für deine Rettung nur die Hoffnung hast, dann ist mit der Hoffnung eventuell das Wort vielleicht verbunden. Und dann betest du und sagst eventuell, vielleicht wird der Herr mich retten. Wenn dir aber durch die Verkündigung des Wortes Jesus Christus als der Gekreuzigte vor Augen geführt wurde und der Heilige Geist dich anspricht, dann ist das nicht mehr eine Sache deiner verstandesmäßigen Überlegung, sondern eine vom Geist gewirkte Entscheidung in deinem Herzen. Und dann kannst du nicht anders als zu glauben und sagen, Herr, ich nehme dich als meinen persönlichen Heiland an, denn ich glaube an dich, den Gekreuzigten, an den, der für mich dort auf dem Hügel Golgatha die Schuld und Sünde bezahlt und getilgt hat. Wenn jemand Glaubensheilung von Gott empfangen will, genügt deine Hoffnung nicht. Es genügt auch nicht dein eigener Zuspruch, dass du dir einredest, ja, vielleicht wird es doch noch besser. Mit dem vielleicht ist die Hoffnung verknüpft. Aber mit dem Glauben ist die Gewissheit in Gott und in sein Wort verankert in deinem Herzen und versiegelt durch den Heiligen Geist. Und dann kannst du mit eigenen Augen, und das möchte ich heute betonen, Abraham hat nicht gesagt, ich schaue meinen Leib jetzt nicht an, der ganz verdorrt ist. Und ich bin zu einem fast 100-jährigen Mann geworden. Er nahm die Erstorbenheit seines Leibes wahr, sagt die Heilige Schrift. Aber dabei blieb er nicht stehen. Er nahm den Zustand wahr. Und dann schaut er auf zu Gott im Glauben, ließ sich nicht irre machen durch den eigenen Zustand und durch den Unglauben, sondern er registrierte und sagte, jawohl, also mein Leib, der ist erstorben. Aber das war ja nicht das Ende, sondern nur das Ende zu einem neuen und herrlichen Anfang. Das Ende mit sich selber, das Ende mit seiner eigenen Kraft, mit seinem physischen Können, mit das Ende jeder Hoffnung, die er durch viele Jahre hätte haben können. Und der Glaube setzte da ein, wo er irdisch genommen eine Sache wahrnahm, die er nicht mehr unter Kontrolle haben konnte. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Verkündigung des Wortes Gottes ist schon dazu da, um in uns eine lebendige Hoffnung zu wecken. Nicht eine Hoffnung menschlicher Art, sondern eine göttliche Hoffnung nach dem Wort der Schrift, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber ich möchte zwischen der irdischen Hoffnung und dem Geist gewirkten Glauben heute unterscheiden wollen. Die Hoffnung, wenn sie aus Gott kommt, dann führt sie über zu dem lebendigen Glauben. Ist es eine Hoffnung, die der Mensch von selber haben kann, dann wird der Glaube nicht einsetzen können. Aber da, wo wir es Gott gestatten, dass er sich offenbart, aber der Punkt liegt eben gerade an unserem direkten Ende. Wenn noch 1% Hoffnung besteht, dass du irgendwie die Sache noch erledigen kannst, ist dieses 1% dem Glauben im Wege. Erst da, wo du ausrufen musst, und wenn du, aber da, wo wir uns nicht selber helfen können, da rufen wir um Hilfe. Und er ist eine Hilfe in Nöten wohl bewährt. Das sagt uns Gottes Wort. Und wenn wir den Propheten Jona durchlesen, dann fällt uns schon im 2. Kapitel manches auf. Zu den Tiefen der Erde ist er hinuntergesunken, an den Fuß der Berge, dort ist er angelangt. Und dann steht das herrliche Wort, dass er noch einmal zu Gott und seinem heiligen Tempel aufschaute und sein Gebet an ihn richtete. Ein Mensch, der über Bord geworfen wird und den man versinken sieht, mit dem ist äußerlich aus. Mit dem ist es zu Ende. Aber gerade dieser Jona, er hatte einen unwahrscheinlichen Glauben. Er wusste, wenn Gott mich dazu beauftragt hat, der Stadt Ninive das Wort Gottes zu bringen und das Gericht anzukündigen, selbst wenn ich eine eigene Entscheidung treffe und einen eigenen Weg gehen will, wird Gott mich führen und finden und mich dahin bringen, wo er mich hinhaben will. Ja, ihr mögt natürlich alles sagen, der arme Jona. Ich sage heute, der arme Bruder Frank. Nicht der arme Jona. Der Jona hat seine Lektion schon hinter sich. Gott hat ihn herausgeführt. Ich bin vielleicht noch mittendrin. Und mir kam der Gedanke, während ich hierher fuhr. Ich musste an einige Männer Gottes denken. Dem einen wurden die Locken abgeschnitten, obwohl er ein Geweihter des Herrn war. Und das genügte noch nicht. Ihm wurden dann noch die Augen ausgestochen. Und dann sprach etwas in meinem Herzen. Auch wenn deine Locken abgeschnitten wurden, deine Augen werden dir nie ausgestochen werden. Den prophetischen Blick, den Gott gegeben hat, die Offenbarung seines heiligen Wortes und der Blick, der klare Blick für die geistlichen Dinge in dieser Zeit, der wird uns bleiben durch die Gnade Gottes. Und die Gemeinde wird zu ihrer Vollendung geführt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das stille Reden Gottes in eurem Herzen kennt. Es gibt viele Gotteskinder, die diese innige Gemeinschaft mit Gott nicht haben. Und hier sitzt heute unser Bruder Barrier aus Lausanne. Und wenn ich an die Versammlung, die ich mit ihm zusammen dort vor Jahren hatte, denke, dann durchströmt mich die Kraft Gottes noch heute. Aber nach der Versammlung, es waren hauptsächlich Armenier, die dort angesiedelt sind, haben sie mir die Frage gestellt, Bruder Frank, was ist mit den 7 Donnern? Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Frage nicht so direkt oder auf Umwegen beantworten konnte. Ich habe lediglich gesagt, Brüder, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Und wir gingen dann zu Bett, ich schlief in einem kleinen Raum, der Ofen stand drin, aber der war genauso kalt wie der Raum, denn es war nicht geheizt. Und am nächsten Morgen, Gott ist mein Zeuge, da werde ich geweckt durch eine Stimme, die direkt über mir erschollen ist. Stehe auf und lese 2. Timotheus 4. Und ich habe ein wenig gezögert, weil der Raum kalt war. Und das zweite Mal stärker. Und ich war mit einem Satz aus dem Bett heraus und hatte meine Bibel und las 2. Timotheus 4. Und während ich lese, ich beschwöre dich vor Gott und Jesus Christus, der einmal Tote und Lebende richten wird, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ihr alle kennt ja den Text. Und ich las ein wenig weiter und plötzlich heißt es, komme wieder zum Anfang zurück. Und als ich zu dieser Stelle kam, predige das Wort, habe ich meine Bibel aus den Händen gelegt und meine Hände erhoben und gesagt, Herr, ich danke dir für die Antwort über die 7 Donner. Ja, nun werdet ihr sagen, Bruder Frank, wer 2. Timotheus 4 liest, der kann doch keine Antwort über die Donner bekommen. Langsam. So schnell geht es nicht. Plötzlich kam etwas wie der Geist der Weissagung über mich. Ich sprach's über meine Lippen kommend aus. Nur das, was als Wort Gottes in der Bibel niedergeschrieben wurde, wird gepredigt werden. Alles, was nicht als Wort Gottes niedergeschrieben wurde, wird nicht gepredigt werden. Und wenn ich an diesen herrlichen Zungengesang denke und an die Auslegung, dann wird es uns hier doch noch einmal gesagt. Was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört, lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Nicht lässt Gott uns predigen. Predigen, dazu ist das Wort. Predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Gott wird an denen, die die Botschaft als von Gott kommend aufgenommen haben, die ihr nicht nur mit dem Verstande zugestimmt, sondern von Herzen aufgenommen haben. Unter diesen Menschen wird Gott die ganze Auferstehungskraft Jesu Christi offenbar werden lassen. Und dann werden die Söhne und Töchter Gottes offenbar sein. Dann wird auch offenbar sein, was jetzt noch zur Diskussion steht. Aber eine Diskussion ist doch keine göttliche Antwort. Gottes Verheißungen ziehen sein Handeln nach sich. Das haben wir gelesen. Und in den Sprüchen wird uns gesagt, dass alles seine Zeit hat. Wirklich alles. Und wir können dem Herrn absolut nicht vorgreifen. Manche möchten es gerne tun. In Prediger Kapitel 9. Hier steht von Vers 1 geschrieben, Prediger 9 von Vers 1. Ja, auf dieses alles habe ich mein Augenmerk gerichtet. Und dies alles mir klar, um mir dies alles klar zu machen gesucht. Dass nämlich die Gerechten und die Weisen mit ihrem ganzen Tun in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder, ob ihm Liebe oder Hass begegnen wird. Alles ist vor ihm verhüllt. Dasselbe Geschick trifft alle ohne Unterschied. Das gleiche Los wird allen zuteil, dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Reinen wie dem Unreinen, dem der opfert und dem der nicht opfert, dem Guten geht es wie dem Sünder und dem der schwört wie dem der nicht schwört. Eine rein äußerliche Beobachtung. Und man sagt manchmal, der Gläubige wird krank und der Ungläubige. Der Gläubige hat einen Unfall und der Ungläubige hat einen Unfall. Die gleichen Dinge, die im Leben geschehen, die geschehen dem einen wie dem anderen. Und hier wird nun die Frage gestellt, warum das Walten Gottes eigentlich so ist. Wisst ihr, wir brauchen gar keine Frage zu stellen, sondern wir wollen die Antwort Gottes haben. Und die Antwort ist direkt in im selben Kapitel, in Vers 11. Wiederum habe ich unter der Sonne gesehen, dass nicht dem Schnellsten der Sieg im Wettlauf und nicht dem Tapfersten der Sieg im Kriege zuteil wird, auch nicht den Weisen das Brot und nicht den Verständigen der Reichtum, auch nicht den Einsichtsvollen die Gunst, sondern sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Bitte nehmt dieses Wort zu Herzen. Hier wird uns ein Wettlauf vor Augen geführt. Auch Paulus spricht darüber im Korintherbrief und sagt, wer sich am Wettlauf beteiligt, der soll sich mit aller Macht beteiligen, soll allen Ballast, alles, was ihn hindern könnte, abwerfen. Aber ihr wisst ganz genau, im Irdischen ist es doch so und vielleicht auch im Geistlichen. Der eine kann schnell laufen und der andere nicht ganz so schnell. Wo wäre da die Gerechtigkeit Gottes, wenn er dem Schnellen das Ziel erreichen ließe und der Langsame müsste nur noch zuschauen, was daraus geworden ist? Und dann kommt die göttliche Antwort, sondern sie alle sind von Zeit und Umständen abhängig. Und die Zeit Gottes für mich und für dich hat geschlagen. Und der göttliche Umstand ist der, dass er zu uns in dieser Zeit geredet hat. Und dann gibt es nicht mehr den einen, der schnell am Ziel sein möchte, und den anderen, den man weit, weit hinter sich sieht. Und das Sonderbare ist, ich habe noch keinen Gläubigen, seit den 30 Jahren, so lange ist, dass ich gläubig bin, habe ich keinen Gläubigen getroffen, der einen anderen schon vor sich gesehen hätte. Jeder hat alle anderen so ein ganzes Stück hinter sich gesehen, auf dem Wege des Herrn. Das muss anders werden. Es ist hier gesagt worden, es hängt nicht von dem Rennen ab, und hat es nicht auch Paulus formuliert? Es liegt nicht an unserem Laufen oder Wollen, sondern an Gottes Erbarmen, auf das die Schrift Recht behält. Wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Also, ein Laufen schon, ein Bemühen, ein Wetteifern, dass wir das Ziel erreichen. Aber nie mit dem Gedanken, ach, die Geschwister, die werden es vielleicht nicht schaffen. Ich bin denen allen, wer weiß, wie weit voraus. Ich wage zu sagen, wenn ich oder du eine solche Einstellung in unserem Herzen tragen, sind wir noch gar nicht im Wettlauf begriffen. Habt ihr das verstanden? Wir müssen einmal dahin kommen, dass aller eigene Ruhm und alles, was zu unserer Ehre gereichen könnte, weggefegt wird. Und das erfüllt werde, was geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das, dass er ihm gnädig ist. Seht, was hier steht. Nicht dem Einsichtigen und nicht dem, der schnell ist, nicht dem Tapferen wird der Sieg im Kriege zuteil. Nicht den Weisen das Brot und nicht den Verständigen der Reichtum, auch nicht den Einsichtsvollen die Gunst, sondern sie alle sind von Zeit und Umständen abhängig. Wer fügt die Umstände? Wer hat die Zeit geordnet? Hast du es gemacht? Habe ich es gemacht? Wir alle sind von Zeit und Umständen abhängig. Das mögen wir im Moment nicht begreifen, aber das ist Gottes Wort. Nicht der eine könnte sagen, ich war tapfer, ich habe gesiegt. Von wem kommt der Sieg? Der Sieg kommt nicht von dir und nicht von mir. Er wird uns von Gott gemeinsam geschenkt. Genau wie die Erlösung und alles, was dazu gehört. Dann steht weiter von Vers 12. Der Mensch kennt ja nicht einmal die ihm bestimmte Zeit. Nein, wie die Fische, die im Unglücksnetz sich fangen und wie die Vögel, die von der Schlinge erfasst werden. Ebenso werden auch die Menschenkinder zur Zeit des Unglücks umstrickt, wenn es plötzlich über sie hereinbricht. Also, ohne zu wollen, ohne zu planen, kann der Mensch plötzlich durch Umstände so verstrickt sein, dass er ein Gebundener seiner eigenen Umstände geworden ist. Und wenn er begreift, dass er zum Gebundenen seiner eigenen Umstände geworden ist und sich nicht selber befreien noch helfen kann, bleibt ihm nichts weiter übrig, als zu dem Gott, der im Himmel ist, sich aber auf Erden offenbart, zu rufen, dass er Hilfe aus Gnaden schenkt. Wir lesen manchmal an solchen Schriftstellen vorbei und fragen, warum und warum. Mir sagte vor kurzem ein mir bis dahin unbekannter Mann. Er sagte, ich weiß nicht, ob er Bruder oder Herr Frank sagte, er sagte, fragen Sie nie nach dem Warum. Sagen Sie einfach in Ihrem Herzen, wozu soll es mir dienen, o Herr? Nicht diese unendliche wissenschaftliche Forschung, die über alles Maß und Ziel hinausgeht, ohne Antwort zu haben, sondern wozu, Herr, soll es mir dienen? Und dann findet man im Handumdrehen eine Anzahl Dinge, die man schon merkt und sagt, ja, Herr, du hast deine Hand hierauf legen müssen, hierauf legen müssen, hier die Sache, da hatte ich meinen eigenen Willen, hier hatte ich meinen eigenen Weg, das war nicht recht vor dir und das nicht. Und plötzlich ruft man in dieser Weise zum Herrn. Und dann geht's uns, wie es dem Jona ergangen ist. Ich schrie zum Herrn und er erhörte mich und errettete mich aus all meinen Ängsten. Wisst ihr, dass auch Kinder Gottes in Situationen kommen können, wo ihnen Angst und Bange wird, wo sie von den Wellen zugedeckt werden, durch Umstände, von denen wir hier gelesen haben? Sie sind alle von der Zeit und von den Umständen abhängig. Und dann sehen wir das herrliche und wunderbare Eingreifen unseres Gottes. Dann ist es nicht mehr der Mensch, der sich geholfen hat. Dann ist es der Herr. Und dann geht in Erfüllung, was geschrieben steht, vielleicht 2. Korinther 5 oder 4. Am Tage des Heils hat er mir oder uns geholfen. Dies ist der Tag des Heils. Und ich wage heute zu sagen, wenn du ein Gefangener der Umstände geworden bist, ein Gefangener und dir nicht selber Hilfe leisten kannst, wollen wir heute gemeinsam im Vertrauen auf unseren Gott seine Hilfe in Anspruch nehmen. Was will er lieber als das? Solange wir uns noch selber helfen können, haben wir ihn noch gar nicht nötig. Aber mit dem Moment, wo wir uns nicht mehr helfen können, müssen wir, ob wir wollen oder nicht, zu ihm rufen. Und dann hört er unser Schreien und er hilft. Was ist dein Zustand? Was ist mein Zustand? Wie sieht's in deinem, wie sieht's in meinem Leben aus? Wie sieht's im Leben der Gemeinde aus? Sind wir nicht alle zu der bestimmten Zeit von der Fügung und Führung unseres Gottes abhängig? Ich habe es schon einige Male gesagt. Wenn ich die Vollendung der Gemeinde irgendwie bewirken könnte, oh, dann würde ich es gerne tun. Aber das kann nicht ich und das kann niemand anders. Es ist nur einer, der uns wissen lassen will, dass jeder fromme Betrieb und jeder religiöse Versuch von Menschen ausgeht. Und wie schön formuliert es Bruder Branham, wenn er vom Pfingsttage spricht. Er sagt, da kam kein Priester und trat auf das Podium und hielt eine Predigt über die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern da kam ein Brausen vom Himmel und das Feuer Gottes fiel und die Gläubigen wurden erfüllt mit Heiligem Geist und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Ein Petrus hat nie sagen können, seht ihr, weil ich hier war, ist das nun alles so schön gelaufen. Nicht, weil ein Petrus oder ein Paulus, sondern weil der Herr zu der bestimmten Zeit sein Wort und seine Verheißungen eingelöst hat. In ist und sind all diese Dinge geschehen. Und sie werden bis ans Ende von dem Tun unseres Gottes abhängig sein. Jeder Bruder, der meint, er könne die Sache in seine Hände nehmen, bitte seid mir nicht böse. Aber Gott wird seine Sache nicht in die Hände eines Menschen legen. Seine Sache soll ihm anbefohlen sein und wir sind das Werk seiner Hände. Wir sind von ihm abhängig, wenn er und wenn es ihm gestattet wird, dass er Gefäße aus uns machen kann. Dann aber ist es ja nicht das Gefäß, sondern der, der es geschaffen und der es zu seiner Ehre verwendet. Also nicht du und nicht ich, nicht wir, sondern der Herr, der seine Gemeinde begonnen hat. Er wird sie vollenden auf den Tag seiner Wiederkunft. Und diese Wiederkunft des Herrn geht die prophetische Offenbarung des Wortes Gottes voraus, all der Bibelstellen, die sich auf unsere Zeit beziehen. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt viele Spezialisten, die einen haben hier, die anderen haben da ihr Steckenpferd. Aber es gab eine prophetische Botschaft, einen Mann von Gott gesandt, mit einem direkten göttlichen Auftrage, wie es dem Johannes damals bei dem ersten Kommen Christi auch aufgetragen war. Und wir schämen uns nicht zu sagen, dass der Herr unseren geliebten Bruder Branham, der nun schon einige Jahre beim Herrn ist, in einer außergewöhnlichen Weise gebraucht hat. Und ich bitte euch, ehe ich's vergesse darum, lest die Predigten, die herausgegeben werden, die nach Öffnung der Siegel gehalten wurden. Lest sie noch einmal, vertieft euch darin, denn daraus wird der Glaube kommen, der uns in das letzte Stadium hineinführt, in das wir hineinkommen müssen, um an der Entrückung teilzunehmen. Irgendwie musste die Richtung angegeben werden und sie konnte nicht von einem Menschen angegeben werden. Sie musste von Gott angegeben werden. Und ihr wisst ja, Gott hat seit Anfang an Menschen gebraucht, die er senden, die er beauftragen, durch die er ganz persönlich reden konnte. Und so oft habe ich es formuliert, viele haben über Gott gesprochen, aber nur sehr wenige waren es, durch die Gott hat sprechen können. Die Mehrzahl der Verkündiger sprechen über Gott. Sie sprechen über Jesus Christus. Sie sprechen über das Wort. Es sind nur wenige, durch die Gott sprechen kann, durch die er sein Wort ergehen lassen kann. Und wir glauben, dass Bruder Branham ein wirklicher, von Gott gesandter Prophet war. Das mag für uneingeweihte Ohren ein wenig sonderbar klingen. Es mag sogar den Geruch der Sektiererei haben. Das stört mich und ich hoffe, alle Auserwählten nicht. Gott hat, und damit ist die Sache für uns erledigt, er hat gerufen, er hat gesandt, er hat geredet und wir haben es dann nicht mehr mit einem Menschen zu tun, sondern mit unserem Gott, der sein Wort an uns in dieser Zeit hat ergehen lassen. Und ganz am Ende werdet ihr sehen, dass wir keine Narren gewesen sind, dass wir keine Toren waren, sondern dass wir zu denen gehört haben, von denen der Daniel spricht, dass einige in der letzten Zeit lesen und zum Verständnis gelangen werden und dass sie gereinigt und geläutert und zubereitet werden. Wir sind gewillt, als kleine Schar unter schlimmster Verachtung dem Herrn zu folgen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und am Ende dieses Weges, wenn die Perlentore sich öffnen, werden wir Gott danken, dass wir uns aus der Masse haben herausreißen lassen und hineinfügen in den Leib des Herrn. Auch wenn dieser Leib noch nicht so ganz in Funktion ist, die Glieder sind da. Wir sind vom Herrn gerufen worden und auserwählt, um das Ende aller Dinge zu sehen. Wenn euch das, was der Herr uns am letzten Wochenende schenkte, so groß und durchs Herz geht wie mir, dann können wir alle im Glauben neu gestärkt sein. Was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört, lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Halleluja! In meinem Herzen ist ein Amen zu dieser Sache. Ich kann nicht anders. Hier ist nicht nur von dem die Rede, was unser Auge im Jenseits einmal schauen wird. Dafür haben wir die Verheißung schon im Worte Gottes. Dafür brauchen wir keine Weissagung oder keine prophetische Offenbarung oder Auslegung eines Zungengesanges. Das steht schon in der Bibel. Und was in der Bibel steht, braucht nicht noch einmal gesagt zu werden. Es kann gelesen, es kann gepredigt werden und wir nehmen es zu Herzen. Das hier ist eine Offenbarung unseres Herrn. Es soll an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Hast du's gehört? Hast du's im Glauben aufgenommen? Ist es wirkungskräftig, wie es in Hebräer 4, Vers 12 wohlgeschrieben steht? Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein voneinander scheidet. Die Zeit kommt, in der das Wort, das wir gehört und das als Same in unsere Herzen gepflanzt worden ist, zur Entfaltung kommen wird und wir werden wie die Träumenden sein, aber aufwachen und sehen, dass Gott Herrliches unter den Seinen tut. Und wer sind die Seinen? Meine Schafe hören meine Stimme. Was ist seine Stimme? Sein Wort, sein geoffenbartes Wort für diese Zeit. Wenn man es nämlich, und damit komme ich zum Schluss, so mit dem Verstande verstehen wollte, dann könnte man sagen, in allen Kirchen, in allen Freikirchen, in allen Gemeinden und Gemeinschaften wird die Bibel aufgeschlagen, es werden Verse vorgelesen, Das ist damit noch lange nicht gemeint, dass nur irgendjemand die Bibel aufschlägt und meint, er habe seine Pflicht erfüllt. Es geht um viel mehr. Dieses Wort, das niedergeschrieben und durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist, soll in dir lebendig werden. Es soll nicht nur hier geschrieben sein, sondern auf die Tafeln deines und meines Herzens und soll zu einer Realität werden. Aus der Hoffnung hinein in den Glauben. Aber das ist der Sprung, wo wir irdisch gesehen und menschlich gesprochen am TZ angekommen sind und sagen müssen, Herr, bis hierher hab ich's noch geschafft. Jetzt geht es nicht mehr. Übernimm du die ganze Sache. Und ihr werdet sehen, er tut es herzlich gern, dass er seine Sache in seine Hände nimmt und sich in deinem und in meinem Leben offenbart. Nicht an deinem und meinem Laufen, sondern an der Zeit, an den Umständen mag manches gelegen sein. Und heute wollen wir es im Glauben nehmen, dass wir die Gefangenschaft, die geistliche Gefangenschaft, die uns bindet und die uns lähmt, mit Gottes Hilfe von ihm lösen und durchbrechen lassen. Denn er macht völlig frei. Er führt hinaus. Er lässt uns den Weg sehen und gehen, den er für uns, für dich und für mich bestimmt hat. Da, wo eine Wüste ist, soll ein Paradies entstehen. Wo eine Einöde ist, soll der Gottesgarten sein. Und ihr wisst, lasst mich das noch sagen. Als Gott alles geschaffen hatte, steht dann später in Kapitel 2, und er pflanzte einen Garten in Eden. Dieser Garten war nicht gleich da in der ursprünglichen Schöpfung. Er hat ihn gepflanzt, hat alles, was sozusagen in der ganzen Schöpfung verteilt war, das hat er dort konzentriert auf einen Punkt, auf einen kleinen Bereich zusammengefasst, hat ihn gepflanzt und den Menschen dort hineingetan. Ein Paradies hat Gott für dich und für mich bereitet. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es ist alles bereitet für mich und für dich. Nimm es als Gnadengeschenk deines Gottes an und glaube heute an Jesus Christus, deinen persönlichen Erlöser, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass er für dich gelitten, für dich gebüßt, für dich ans Kreuz gegangen ist und deinen Platz eingenommen hat, um dich und mich zu erlösen. Und dann können wir singen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des heilendes Blut. Möge der Segen des allmächtigen Gottes auf uns allen ruhen, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Vater, gemeinsam kommen wir, so wie wir sind, vor dein heiliges Angesicht, unter der Deckung des Blutes des Lammes. Wir glauben, dass du uns in Christus vergeben und mit dir selber versöhnt hast. Wir bitten für alle, die ihre Hände erhoben hatten. Herr, ich bitte dich, möge dein Wort in jedes Herz hineindringen und dein Geist es lebendig machen. Ziehe alle zu dir, o Herr, vergib alle Schuld und alle Sünde. Nimm auf und nimm an, o Herr, mach aus Menschenkinder Gottes Kinder, aus zeitlichen Kreaturen ewige Geschöpfe Gottes, Söhne und Töchter des Allmächtigen, Heiland, ich danke dir, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Ich bitte dich, kröne alle mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Mögen sie es jetzt spüren, dass du ihnen nahe bist, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass du durch deinen Geist mit ihnen redest und sie jetzt zu dir gezogen hast. Wir befehlen sie in deine Hände. Nimm sie an, o Herr, so wie sie sind, und verwandle du uns alle in unseren Herzen. Und dann, wenn die Zeit und Stunde kommt, auch an unserem Leibe, wir danken dir und preisen dich, rühmen die Kraft deines Blutes, das vergossen wurde auf Golgatha, danken dir für das ewig gültige Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, welches eine Gotteskraft ist. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der die Menschen von der Sünde überführt und zu dir zieht. Heiland, segne du aus dem Reichtum deiner Gnade.